weiß nicht, wie es euch am Jahreswechsel geht, aber ich für mich stelle fest, dass ich mit zunehmendem Alter der Jahreswechsel anders gestaltet. Früher, da standen Knallerei, Partys und Freunde im Mittelpunkt. Freunde, mit denen man ausgelassen feierte. Hoffnungen darauf, dass das neue Jahr noch besser wird als das alte. Man strotzte nur so vor Kraft und kaum etwas empfand man als Bedrohung. Selbst komplizierte Sachverhalte waren eher eine Herausforderung, die gemeistert werden wollte. Inzwischen stelle ich bei mir fest und auch bei Gleichaltrigen so in meiner Generation, wenn ich mich da umhöre, dass sich da manches gewandelt hat. So ein Jahresende bietet zumindest mir immer öfter die Gelegenheit, mal so eine Zwischenbilanz zu ziehen. Mal zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Was ist passiert? Was hat das alte Jahr mit mir gemacht? Und wo möchte ich eigentlich noch hin? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die großen ausgefallenen Wünsche und Vorsätze, die beschränken sich inzwischen immer öfter nur noch darauf, dass man hofft, dass die eigene kleine Welt einem doch irgendwie erhalten bleiben möge und nicht noch mehr auf einen einstürzt, was einen bedrohen könnte. Krankheiten, Beziehungsdramen, berufliche Herausforderungen, Zukunftsängste, sind das nicht die Dinge, die einen mit zunehmendem Alter auch immer mehr beschäftigen? Okay, es gibt die leidenschaftlichen Optimisten auch noch in meinem Alter. Wenn du zu denen gehörst, dann herzlichen Glückwunsch. Dann wünsche ich dir ein gesundes und gesegnetes neues Jahr. Und der Rest, der wird sich dann schon irgendwie ergeben. Sollten Sie jedoch zu den Schissern gehören wie ich, die bei so manchem Gedanken an die Zukunft innerlich so irgendwie zusammenzucken, vielleicht nur nicht gleich Angst haben, aber doch so ein flaues Gefühl verursachen in der Magengegend, dann wünsche ich auch Ihnen ein gesundes und gesegnetes neues Jahr und heiße Sie vor allem herzlich willkommen auch beim Hören auf Gottes Wort in dieser Predigt. Denn Gott hat nicht nur den vor Kraft strotzenden etwas zu sagen, sondern auch den Ängstlichen, auch den Schissern. Apropos alles gut. Das ist ja so zu einem geflügelten Wort unter uns geworden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist. Wenn du jemanden fragst, na, wie geht's, kommt zu 80% der Befragten die Antwort, alles gut. Oder es wird vom Fragesteller gleich von vornherein vorausgesetzt. Und alles gut? Ich habe es mir inzwischen zur Angewohnheit gemacht, darauf zu antworten, alles nicht, aber einiges. Meist ernte ich dann verdutzte Blicke und die Rückfrage, wieso, läuft irgendwas nicht? Naja, pflege ich dann zu sagen, wir sind halt noch auf der Erde. Und da gehört es dazu, dass niemals alles gut sein wird. Alles gut wird erst im Himmel sein. Und bis dahin haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit, uns hier unten mit den Dingen herumzuschlagen, die noch nicht so ganz gut sind. Im Übrigen zeigt die Frage an sich ja schon, egal ob Christ oder nicht Christ, wie groß unser aller Sehnsucht ist. Danach ist, dass alles gut ist. Das Happy End, das ist nicht nur das Thema für Weicheier. Das Happy End, danach sehnen wir uns eigentlich alle. Im Prinzip ist es unsere Sehnsucht nach dem Himmel. Und die Bibel sagt uns dazu, dass Gott uns diese Sehnsucht wie bei einem Computer ein Programm in unsere Herzen geschrieben hat. Wie immer am Neujahrstag predige ich auch heute über die Jahreslosung. Also diesen Bibelwort, das uns als Leitspruch aus der Bibel für das ganze Jahr mit auf den Weg gegeben wurde. Dieses Wort stammt aus einem Text, wo Jesus einem Mann begegnet, bei dem bei weitem nicht alles gut war. Und weil da eben nicht alles gut war, vertraute der sich mit dem, was nicht gut war, und mit seiner ganzen Person Jesus an. Ich lese uns mal den Text vor. Er steht in Markus 9 und ich lese ab Vers 17 bis Vers 27. Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, und er meinte damit Jesus, ich habe meinen Sohn hierher gebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, aber sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber: O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her und fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer oder ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, dann erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du etwas kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Die Sorge um die Kinder. Wer selbst von euch welche hat, der hat vielleicht vorhin, wo ich so von den Alltagssorgen und den Zukunftsängsten gesprochen habe, vielleicht auch daran gedacht. Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Sie bereiten uns noch immer manches Kopfzerbrechen. Und unser Mann in der Geschichte hat ein Kind, das, so berichtet es uns die Bibel, von einem bösen Geist besessen war. Dieses Kind war eben nicht nur irgendwie krank. Und die Menschen waren auch damals nicht einfach nur ein bisschen ungebildet und glaubten, das Kind wäre angeblich von einem bösen Geist besessen, weil ihre medizinischen Kenntnisse nicht reichten. Nein, die Bibel berichtet uns, dass dieses Kind von einem bösen Geist besessen war. Punkt. Und ihr Lieben, wenn ich mich heute in unserer Welt umschaue, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dann stelle ich mir immer öfter die Frage, was tun die Menschen da? Kein Mensch mit gesundem Verstand kann doch das von sich geben, was da gerade wieder in den Nachrichten läuft. Und nicht selten habe ich den Eindruck, die sind nicht nur von allen guten Geistern verlassen, sondern die werden im wahrsten Sinne des Wortes vom Teufel geritten. Ein Umstand, der heute oft völlig aus unserem Bewusstsein verschwunden ist. Da gehen Menschen zum Arzt und wundern sich, dass ihnen nicht geholfen werden kann. Dabei müssten sie zu ihrem Pastor gehen. Und mit ihrem Pastor müssten sie beten und zu dem gehen, der Macht hat, böse Geister auszutreiben. Aber inzwischen wird ja selbst das in unseren Kirchen immer öfter als Ammenmärchen, als Aberglaube aus dem Mittelalter verkauft. Dabei zeigt uns die Geschichte sehr deutlich, wovon ein Leben gekennzeichnet ist, das von Dämonen, das von Satan belastet ist. Menschen können nicht mehr durchdringen zu erfülltem, echtem Leben, weil sie immer wieder buchstäblich, so wie dieser Junge in der Geschichte, vom Teufel, von dem Geist nach unten gezogen werden. Nicht mehr frei leben können. Würden unsere Kirchen und Pastoren diesen Umstand wieder ernster nehmen, ich bin mir sicher, auch unter uns könnten mehr Menschen wieder wirklich frei aufleben. Sie würden nicht den Alltag erleben, als würden sie heruntergezogen und ins Feuer und ins Wasser geworfen, wie es uns von dem Jungen berichtet wird. Aber auch hier scheint es wie bei vielen anderen Dingen unter den Kindern Gottes. Sie haben sich inzwischen mit dem Bösen arrangiert. Sie wohnen mit dem Herrn der Finsternis als Kinder des Lichtes, mit Satan Tür an Tür. Und wundern sich, dass das Leben mit Jesus so einen faden Beigeschmack hat. Dabei sagt uns die Bibel, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wir sind dem Kampf mit den finsteren Mächten also nicht hilflos ausgeliefert. Auch dafür, oder besser gerade dafür, ist Jesus gekommen, um auch diese Ketten zu sprengen. Und an unserer Geschichte sehen wir, dass das kein neues Phänomen ist, sondern ein uraltes Dilemma. Dunkle, finstere Bindungen. Und in dieser Not kam nun der Vater in dieser Geschichte zu Jesus. Und auch das kommt uns vielleicht bekannt vor. Not lehrt beten, so sagt es der Volksmund. Und nicht umsonst waren die Kirchen nach dem Krieg so voll wie nie zuvor. Und heute scheint alle Not vorbei. Da sind wir wieder unter uns. Aber ist die Not deshalb wirklich vorbei? Der Vater in unserer Geschichte jedenfalls war weit entfernt davon, der Not entkommen zu sein. Vielleicht der äußerlichen. Ich bin mir sicher, manch einer von uns würde, wenn wir uns im kleineren Kreis zusammentreffen, von Nöten sprechen in seinem Leben, von denen vielleicht niemand von uns weiß. Und deshalb lädt diese Geschichte uns ein, zu Beginn dieses Jahres mit der Not unseres Lebens nicht zum Psychologen zu gehen, auch nicht in die Kneipe um die Ecke, um es herunterzuspülen, sondern zu Jesus, der ein Helfer in der Not ist und der nicht achselzuckend sich von uns abwendet. Aber Jesus will eben auch nicht nur Dienstleister sein, nicht nur sich um unsere Not kümmern und dann war's das. Wir gehen wieder zur Tagesordnung über, bis zur nächsten Krise, sondern Jesus sucht die Beziehung zu uns und er sucht diese Beziehung auch zu diesem Vater. Er will nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern er will an die Ursachen ran. Und so verwickelt er den Vater ganz elegant in ein Gespräch, wo es um den Glauben des Mannes geht. Weil Jesus weiß, auch wenn der Junge den bösen Geist los wird, davon alleine wird auf die Ewigkeit gesehen noch nichts besser. Jesus gibt uns im Lukas-Evangelium interessante Einblicke in die unsichtbare Welt. Da hat Jesus nämlich auch einen Besessenen von einem bösen Geist befreit. Und dann sagt Jesus in Lukas 11, Vers 25, wenn der unsaubere Geist von dem Menschen ausfährt, so durchwandert er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. So spricht er, ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 Geister mit sich, die noch ärger sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie da. Und es wird hernach mit demselben Menschen schlimmer als zuvor. Es gibt kein Leben im Niemandsland, ihr Lieben. Wenn Gott uns von Dingen befreit, dann muss an der Stelle etwas Neues einziehen. Wir sind immer Diener irgendeines Herrn. Und wenn wir nicht Gottes Kinder sind, dann sind wir Kinder des Bösen und stehen in Feindschaft zu Gott. Genau das ist es, was Jesus dem Vater hier versucht zu erklären. Die eigentliche Not des Vaters besteht nicht darin, mit einem besessenen Kind zusammenleben zu müssen, sondern die eigentliche Not besteht in seinem Unglauben, in seiner zerbrochenen Beziehung zu Gott. In diesem Gespräch geht dem Vater blitzschnell ein Licht auf. Nur wenige Sätze von Jesus reichen aus und der Mann erkennt und bekennt diesen Satz, der auch unsere Jahreslosung ist. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ihm wird die Dimension klar, die Jesus hier anspricht, wenn er zu ihm sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Das bezieht sich nämlich nicht nur auf ein Wunder hier und auf ein Wunder dort, sondern es nimmt das gesamte Leben in Beschlag. Glauben an Jesus heißt immer, sich ganz ausliefern. Ein Leben in der Beziehung mit Gott kennt keine Einschränkung mehr. Nicht durch Hölle, nicht durch Tod, nicht durch Teufel. Und auch sonst nichts, weil unser Leben die Ewigkeitsdimension bekommt. Alles ist möglich, heißt doch im Umkehrschluss, nichts ist von nun an mehr unmöglich. Gottes Kinder kennen keine Grenzen. Du kannst immer wieder, wie der Vater hier, ohne Beziehung zu Gott an Jesus herantreten und deine Bitten um Lebensverbesserung vorbringen. Und dann kann es mal passieren, dass Gott sich deiner erbarmt oder ein andermal auch nicht. Du kannst aber auch Gottes Kind werden. Und dann bist du nicht mehr der Bittsteller, sondern die Bibel sagt uns, dann sind wir Teilhaber des neuen Lebens. Versteht ihr das? Fromme Menschen, die hin und wieder mal in die Kirche gehen, das ist ungefähr so, als wenn du einen guten Freund hast mit einer tollen Villa, den du ab und zu mal besuchst. Und dann darfst du dort den Pool benutzen, dann darfst du dort in die Sauna, dann darfst du im Wintergarten relaxen, dann darfst du dich an der Hausbar zu schaffen machen. Aber Eigentümer bist du noch lange nicht. Jesus aber will, dass wir Mitbesitzer am Reich Gottes werden. Deshalb schreibt Paulus den Ephesern im 2. Kapitel, so seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Heilige und Gottes Hausgenossen. Und dass das möglich werden kann, dazu hat Jesus alles getan. Sein Kommen in diese Welt, sein Leben und sein Sterben und sein Auferstehen war das, was er für uns getan hat, damit wir Himmelsbürger werden können. Wir brauchen nur zu glauben, ihm zu vertrauen und selbst, wenn es daran scheitert, das Einzige, was gefordert wird von uns, ist doch Glauben. Und der Vater erkennt, nicht mal da reicht es. Und selbst da bittet er Jesus, hilf meinem Unglauben. Erbarme dich auch noch über meinen Unglauben. Das zeigt das ganze Ausmaß der Gnade, auf welches wir bei Jesus angewiesen sind. Der Vater kapituliert hier vor Jesus und sagt im Grunde, wenn ich irgendwas glaube, dann eigentlich nur das, dass du, Jesus, auch Herr noch über meinem Unglauben, über meiner frommen Fassade werden musst. Ich dachte, ich kann dir hier entgegentreten. Ich dachte, ich kann dich herausfordern. Wenn du etwas kannst, dann heile mein Kind. Und ich stelle fest, dass selbst das erbarmungswürdig ist. Ein Mann, der kapituliert und alles aufgibt und dabei alles gewinnt. Selbst unseren Unglauben brauchen wir vor ihm nicht verbergen. Auch nicht unseren Kleinglauben. Auch nicht unseren Aberglauben, der uns vielleicht in dämonische Abhängigkeiten gebracht hat. Das, was hier passiert in dieser Geschichte, ist das, wovon uns Daniel hier Heiligabend erzählt hat. Jesus kommt hinein in die dunkelsten Räume, in den Stall, in deinen und meinen. Und Daniel hat uns gefragt zu Weihnachten, ob es auch in unserem Leben solche dunklen Räume gibt, wo wir vielleicht haben noch nie jemanden reingucken lassen. Wo wir vielleicht schon selber gar nicht mehr reingehen und reinschauen, weil wir genau das Chaos kennen, was dort herrscht. Da haben wir die alten Verletzungen abgestellt. Da stehen die Akkus, die unseren Stolz und unsere Selbstgerechtigkeit immer noch am Laufen halten. Da befinden sich unsere Lebenslügen. Und da haben wir unsere Leichen verscharrt. Alles das steht dort herum, was uns an einer wirklich freien Beziehung mit Jesus hindert. Und da ist es stockfinster in diesem Stall. Deshalb im Prinzip am Anfang des Jahres noch einmal die Weihnachtsbotschaft. Jesus möchte als Herr in den dunklen Räumen unseres Lebens zur Welt kommen. Und er möchte es da drin ganz hell machen. Und vielleicht denkst du jetzt, schön wär's, aber dann nimm auch dieses Aber. Das ist nämlich genau der Unglauben. Hilf meinem Aber. Ich kann das nicht glauben, dass es in diesen Räumen, wo schon seit 30, 40, 50 Jahren sich nichts geändert hat, dass da jetzt was passieren soll. Aber Herr, wenn du was kannst, ich kann nichts. Beginne das Gespräch mit Jesus über deinen Glauben, so wie der Vater sich auf das Gespräch eingelassen hat. Bring ihm alle Eventualitäten und alles, was dich daran hindert, Licht in die dunklen Stelle deines Lebens reinzulassen. Lass Jesus an die dunklen Bindungen heran, in denen du dich vielleicht verstrickt hast, durch Aberglauben, durch Horoskope, durch Pendeln, durch irgendwelche spiritistischen Praktiken. Sei nicht länger nur Besucher oder Gast oder gar Fremdling im Hause Gottes, sondern werde Mitbewohner, Teilhaber, Gottes Hausgenosse durch Jesus Christus. Nicht nur für das neue Jahr, nicht nur für den Rest deines Lebens, sondern in alle Ewigkeit. Gott segne uns dazu. Amen.